Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten für gemeinsame Dinge. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du uns hörst. Ein junger Mensch, der die Gnade der Bekehrung erhalten hat, bedankt sich und bittet darum, dass der von Gott vorgesehene Weg nach vorne gefunden werden kann. Darum, dass seine Ehe erhalten bleibt und bedankt sich dafür für seine Angehörigen und für den Glauben und dafür, dass die Kinder zur Sommerversammlung kommen durften. Ein gläubiges Ehepaar bittet um Vertrauen in Gottes Fürsorge angesichts eines Verlusts, der sie getroffen hat. Ein gläubiger Jugendlicher bittet um Kraft und darum, dass das Geschenk des Glaubens inmitten der Sorgen erhalten bleibt und dankt auch für alle Dinge, für die man selten dankbar ist. Eine Mutter bittet, dass die Erwachsenen bei den Weg in das Reich Gottes finden mögen und bittet für sich selbst Kraft, die Schmerzen und Beschwerden einer Krebsbehandlung zu ertragen. Viele Gäste bitten um Fürbitte. In die Heilung ihres an Krebs Jungen und um Kraft für die anstrengenden Behandlungen. Ein Bruder betet einen kranken Bruder, dass Gott ihm die Kraft geben möge, sich mit Gottes Willen abzufinden. Ein Bruder bittet um Kraft gegen seine Erschöpfung und eine Mutter für ihre Familie, dass sie in den Schwierigkeiten Gottes Fürsorge und Liebe erfahren möge, dass die Familien mit Glieder bis ans Ziel getrunken, einer inneren, von innerfamiliären Meinungsverschiedenheiten und Heilung für seine Kinder, die unter psychischen Problemen leiden. Ein Bruder bittet darum, dass die Angstzustände und Zwangsgedanken nachlassen. Ein gläubiger Gast der Gemeinde bittet um Fürbitte inmitten der Versuchungen durch Alkohol, dass er die Kraft finden möge, Hilfe zu suchen. Er ist dankbar dafür, dass er Gebete für sich gehört hat. Eine Schwester bedankt sich für ihren Arbeitsplatz und ein wertschätzendes Arbeitsumfeld. Die Angehörigen eines tragisch Verstorbenen bitten um Kraft, damit sie in ihrem Leben weitermachen können, inmitten ihres Verlusts. Eine gläubige Mutter bittet darum, dass der himmlische Vater die Heiligkeit der Ehe in getrennten Familien wiederherstellen möge und um Kraft, die Beziehung innerhalb der Familie zu klären. Viele bitten darum, dass sie selbst und ihre Kinder sowie Ehepartner im Glauben bleiben dürften. Lieber himmlischer Vater, nimm diese Angehörigen in deine Arme. Tröste sie und stärke sie. Amen. Ich lese zur Einleitung meiner Predigt das Heilige Wort Gottes aus dem Lukas-Evangelium aus dem 24. Kapitel. Aus den Versen 13 bis 35. Wir hören die Worte in Jesu Namen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt war. Dessen Name ist Emmaus. Sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie dort so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit dem Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist. Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk. Wie ihn unser Hohepriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben wir uns erschreckt, einige Frauen aus unserer Mitte, die sind vergessen, haben seinen Leib aber nicht gefunden. Sie sind gekommen und sagten, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Aber sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, bedankte sich, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand. Brannte nicht unser Herz, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Amen. Dieser Text bringt uns, wie wir gehört haben, zu den Geschehnissen von Ostern. Genauer gesagt, wie es auch in diesem Text heißt, zu dem dritten Tag, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Von dem Grab war eine wunderbare Botschaft ausgegangen. Das Grab ist leer, Jesus lebt. Auch diese beiden Wanderer auf dem Weg nach Emmaus hatten diese Botschaft gehört. Hier wird berichtet, dass sie auch zu den Jüngern Jesu gehörten. Allerdings gehörten sie nicht zu seinen engsten Jüngern. Aus diesem Text haben wir auch entnommen, dass es diesen Wanderern sehr schwer war, schwer fiel, die Ereignisse von Ostern zu verstehen und zu glauben. Und es scheint auch sehr schwer gewesen zu sein, diesen wunderbaren Nachrichten vom Grab zu glauben. Jesus schließt sich dieser Gruppe von 2 Wanderern an und geht an ihrer Seite. Und er fragt dann: Worüber redet ihr denn da, ihr Reisenden? Und sie blieben betrübt stehen. Jesus als Sohn Gottes, Gott selbst, wusste ganz sicher, ganz genau, worüber diese zwei Wanderer sprachen. Er kannte ihre Gedanken und ihre Sorgen. Ich denke, dass Jesus hier jedoch uns hier ein Beispiel gibt. Ich darf sogar sagen, dass vor allem für uns Männer das Zuhören, dass wenn ein Freund Sorgen hat, vor allem in Glaubensfragen oder auch in ganz alltäglichen Angelegenheiten, dass wir dann die Geduld aufbringen, zuzuhören. Auch wenn wir selbst unserer eigenen Meinung nach ganz kluge und wichtige Ratschläge hätten, haben diese nicht immer eine solche Eile. Wenn wir darüber nachdenken, wie Jesus, ein makelloser Lehrer und makelloser Seelsorger, wenn er weiß und die Gedanken dieser Wanderer und Reisenden im Voraus kennt und versteht und er trotzdem die Geduld hatte, zuzuhören, diese Reisenden ihr Herz ausschütten zu lassen und ihre Lasten abzulegen, ihre Zweifel und Sorgen, dann wäre es vielleicht auch für uns angebracht, geduldig zuzuhören. Jesus kennt also die Gedanken dieser Reisenden und er weiß, wie gering ihr Glaube ist. Er weiß, wie wenig sie ihn verstehen, obwohl sie die frohe Botschaft von dort am Grab erhalten hatten. Sogar das, was diese Wanderer zu diesem Zeitpunkt offenbar auch noch das im Sinn haben, welchen Nutzen dieser Jesus für ihr irdisches Leben hätte haben können. Dass das Volk Israel vielleicht seine Unabhängigkeit und einen guten König erhalten hätte. Einen solchen König, unter dessen Herrschaft das irdische Brot niemals ausgegangen wäre. Dies weiß Jesus alles. Er wendet diesen Männern, die am Reisen sind, aber trotzdem nicht den Rücken zu, sondern er schließt sich ihnen an, hört ihnen zu und tröstet sie. Wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dürfen ganz versichert sein, wie schwer uns auch immer dieser Weg des Glaubens fallen mag, auch wenn die Sünde uns übermannt, so wie die Jungen als auch die Alten. Und der Feind der Seele, der Widersacher Gottes fragt, hat Gott das wirklich so gesagt? Könnte man das nicht auch ein wenig anders verstehen? Auch wenn Jesus unsere Gedanken kennt, kommt er dennoch zu uns und tröstet uns, auch an deine Seite. Der du deinen Kindesglauben verloren hast. Denn wir glauben und verstehen es so, dass wirklich jedes Kind überall auf dieser Welt als Kind Gottes geboren wird. So geboren wird, dass in seinem Herzen das Geschenk des Glaubens wohnt und es am Geschenk der Gerechtigkeit teilhat. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du dieses Geschenk verloren hast, kommt Jesus zu dir und tröstet dich. Auf welche Weise kommt Jesus zu uns? Denn er ist ja nicht mehr hier auf Erden als Mensch. Er ist auch nicht in der leiblichen Kleidung der Auferstehung. Aber er kommt so zu uns, wie wir es bei dieser Sommerversammlung sehen durften. Er kommt durch den Heiligen Geist im lebendigen Wort Gottes, das sich uns erschließt. Denn durch die Verkündigung des Wortes Gottes und die Versprechen in diesem Wort tröstet er uns. Und im Kern dieses Versprechens im Wort des Gottes liegt das Versprechen, dass jeder, der dieses Wort hört, den Glauben empfangen wird. Du darfst glauben, dass alle deine Sünden dir vergeben sind, allein aus Gnade, in Jesu Namen und Blut. Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass Jesus verborgen blieb oder so, dass diese Reisenden Jesus nicht erkannten. Eine ähnliche Situation war, als Johannes der Täufer im Gefängnis war und er seine Jünger aussandte, um Jesus zu fragen, ob bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und was antwortete Jesus darauf? Ungefähr so antwortete er: Sagt Johannes, was er sieht und hört, dass die Blinden ihr Augenlicht wieder erlangen und die Tauben hören und die Lahmen gehen und so weiter. Und vor allem den Armen, das wird das Evangelium verkündet. All das war die Realität, die die Jünger des Johannes selbst bereits um sich herum gesehen hatten. Nicht nur die Geschehnisse, diese Ereignisse, sondern Jesu Antwort war zugleich ein ziemlich wörtliches Zitat aus dem Buch Jesaja, in dem Jesaja mit diesen Worten das Kommen Jesu prophezeit. Jesus also wollte bekräftigen, wollte den Glauben von Johannes und seinen Jüngern stärken, nicht nur indem er von diesen wunderbaren Ereignissen erzählte, die dort stattfanden, sondern auch indem er diese Ereignisse mit der Bibel jener Zeit in Verbindung brachte, dem Alten Testament und den Prophezeiungen der Propheten. Johannes kannte diese Schriften durchaus und er hat dort in der Gefangenschaft sicherlich diese Antwort erkannt und auch die entsprechende Stelle in der Bibel identifiziert. Und er fand darin eine Bestätigung seines Glaubens, dass nun all diese wunderbaren Dinge geschehen, und diese Reisenden auf dem Weg nach Emmaus stärken und gerade sich selbst verherrlichen durch das lebendige Wort Gottes. Nicht, dass sie ihn und seine Wunden erkannt hatten, sondern durch das lebendige Wort Gottes bewusst. Der Kirchenvater Augustinus lehrte, dass dass Jesus sich nicht damit begnügte, dass er seine Wunden von seinen Jüngern berühren ließ, sondern er wollte ihren Glauben auch durch das lebendige Wort Gottes stärken. Und wir dürfen auch ihn bitten, dass er uns dieses Wort Gottes durch seinen Geist erschließt. Und so wurde die Lehre weitergetragen. So, dabei dachte er auch an uns Christen späterer Zeiten, die Jesus nicht physisch hier bei uns haben, dass wir ihn lebendig sehen und berühren könnten. Während Jesus auf diese Weise wirkt, würde ich denken, ich weiß nicht, ob aus diesem Text man das sicher einschätzen kann, aber es geht um die sehr wichtige Frage, nämlich darum, was das Allerwichtigste ist. Und mir erscheint als wichtig, dass er auch heute ein Beispiel dafür gibt, wie Gott ist, wo man nach einer Antwort suchen sollte, wenn der Glaube schwach wird und Zweifel den Geist beherrschen. Wenn der Feind der Seele uns seine eigenen Angebote zuflüstert und wir uns unsicher sind, wie wir zu einer bestimmten Sache sehen sollten. Diese Glaubensfragen sind solche Fragen, die sich mit dem zeitlichen Verständnis dass das Geschenk des zeitlichen Verständnisses für hier auf Erden gar nicht gegeben sind. Die Glaubensfragen lassen sich nicht mit dem Verstand klären, mit dem zeitlichen Verstand, den wir haben. Sondern sie lassen sich nicht die Glaubensfragen lassen sich nicht mit allgemeiner Meinung oder der jeweils vorherrschenden Haltung zu einer bestimmten Angelegenheit klären. Im Gegenteil, wir haben es selbst erfahren und gesehen. Das klarste und deutlichste Verständnis des Glaubens wird oft bei Kindern und bei Kindlichen im Herzen gefunden. Den Kindesähnlichen ist das Reich Gottes. Jesus spricht diese Jünger an. Meiner Meinung nach ist diese Übersetzung aus der alten Bibel irgendwie schön formuliert. Dass Dumpfköpfe und langsam im Herzen seien, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Jesus wirft den Jüngern hier auf den Reisenden vor, dass sie Toren sind. Wenn Väter oder Mütter das zu ihrem Kind sagen, dann verstehe ich das so, dass, oh, du bist ein bisschen ungeschickt, aber wir lieben dich trotzdem sehr. Ich denke, Jesus spricht die Jünger auch auf diese Weise an. Denn er möchte an ihrer Seite gehen und sie trösten und sie mit dem Wort Gottes lehren. In der Bibel wird nicht genau beschrieben, welche genauen Bibelstellen Jesus den Jüngern lehrte, diesen zwei Wanderern auf dem Weg nach Emmaus. Aber trotzdem wird hier gesagt, dass er ihnen das Gesetz des Mose erklärte und von den Propheten. Wir denken vielleicht, dass die Bücher des Mose eher das Gesetz sind, aber auch diese Stelle bezeugt uns, dass auch durch die Bücher Mose und durch das gesamte Alte Testament ist ein roter Faden über die Prophezeiung des kommenden Messias, der den Sühneopfer für unsere Sünden. Schließlich steht schon gleich auf den ersten Seiten der Bibel beim Sündenfall, als der himmlische Vater das erste Menschenpaar dort nicht allein zurückließ in der Sünde, sondern ihnen bereits zu diesem Zeitpunkt das Versprechen vom Samen der Frau gab, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Dieses Versprechen hat Gott dann erneuert gegenüber den Patriarchen und David. Die Propheten blickten auf die Geburt Jesu und das Leiden Jesu zu Ostern. Und sahen diese Ereignisse voraus, schon hunderte von Jahren, bevor diese Ereignisse eintraten, als hätten sie durch ein Fernrohr das beobachten können. Durch das Fernrohr des Heiligen Geistes sahen sie diese Ereignisse bereits im Voraus. Dies begann Jesus diesen Wanderern immer wieder zu verdeutlichen und diese Geschehnisse beim Osterfest sind dieselben, wie im Alten Testament prophezeit wurden. Und er sagt, genauso musste es geschehen, denn sonst kommt ihr nicht in den Himmel, wenn es nicht so geschehen wäre. Aus dem Text können wir schließen, dass auch wenn Jesus diese Wanderer ein wenig zurechtwies und nahm er sie trotzdem, nahmen diese Wanderer diese Lehre trotzdem sehr gerne an, denn sie tröstete und belebte sie. Als sie sich dann diesem Dorf Emmaus näherten, sagte Jesus zu den Wanderern, dass er seine Reise fortsetzen würde. Aber sie baten Jesus, dass er bei ihnen bleiben würde als Gast. Und sie wollten ihn mit Essen bedienen und Jesus bewirten. Aber dann in diesem Moment erkannten sie Jesus. Wie wirkte das Wort, das Lehren, die Lehre Jesu auf diese zwei Wanderer? Auch an dieser Stelle sagt die alte Bibel recht zutreffend, als über diese Situation, als Jesus sich von diesen Wanderern entfernte, sagten sie, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Die Augen des Glaubens öffneten sich, um zu glauben und zu verstehen. Das war das Wichtigste von allem. Aber auch geschah es, dass ihre Herzen sich dabei erwärmten und dass es sich geradezu brennend anfühlte. Sie durften schöne Gefühle erleben. Auch ähnlich beschreibt das Petrus in seinem Brief an die Kinder Gottes in dass ihr doch gekostet habt, wie lieblich der Herr ist. Und das war sicherlich mitten in der Wüste die Gnade der Bekehrung erfahren durften. Und unser Glaube beruht nicht auf diesen Erfahrungen oder Gefühlen. Aber hoffentlich haben so viele Gäste und Zuhörer wie möglich während dieser Sommerversammlung erfahren dürfen und es erleben dürfen, wie herrlich der Herr ist und spüren dürfen, gemäß dem Motto der Versammlung, Herr, hier ist gut sein. Und anscheinend wirkte dieser Trost und die Lehre von Jesus diesen Wanderern auch auf liebevolle Weise. Und das zeigte sich darin, dass als sie zu jenem, dass sie sagten, bleib bei uns. Bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Denn sie wollten vielleicht noch ein bisschen mehr von dieser wunderbaren Geschichte hören und dieser tröstlichen Lehre folgen. So ist es nun mit der Nahrung Gottes, dass das Essen den Appetit nur noch steigert. Sie wollten Jesus, dem Lehrer, dienen. Die Liebe zeigte sich auch darin, dass sie diese zwölf Kilometer von Jerusalem nach Emmaus gelaufen waren, dass sie zu Jesus sagten, dass es sich nicht lohnt, gegen die Nacht noch aufzubrechen. Es hat auch viele Gefahren auf diesem Weg. Aber als ihnen schließlich klar wurde, dass Jesus sie lehren würde, da vergaß sie, dachten vielleicht, dass es in Jerusalem bestimmt auch noch andere Kinder Gottes gibt und dass diese bestimmt auch gerne, dass diese Lehre und diese guten Nachrichten von Jesus hören möchten. Und sie vergaßen die Angst und die Unsicherheit und diesen langen Fußweg nach Jerusalem. Gibt es unter euch Zuhörern auch welche, die sich selbst aus dieser Geschichte wiedererkennen, auch aus dieser Erzählung? Geht es oftmal auf diesem Glaubensweg, im Kampf des Glaubens, spürt man, dass der Glaube schwach ist und nicht nur schwach, sondern wirklich schwach. Und man tadelt sich vielleicht selbst und ist traurig darüber, dass man wenig von den Geheimnissen des Wortes Gottes versteht. Und wie wir gehört haben, quält der Versucher, der Widersacher uns mit seinen Angeboten und fragt, wie schon das erste Menschenpaar, ob Gott das wirklich so gesagt hat, ob man es nicht auch einig anders verstehen könnte. Wie ist es dann mit diesen zeitlichen und weltlichen Dingen? Kann es uns nicht passieren, dass wir dann ein wenig unsere Augen hochziehen und vielleicht denken, wie konnten die Jünger nach all diesen Lehren Jesu noch nicht glauben, dass Jesus hier auf die Erde gekommen ist? Wie konnten sie noch glauben, dass Jesus hier auf die Welt gekommen sei, um ihnen einen weltlichen Nutzen als König zu bringen? Aber wie sieht es bei uns selbst aus, wenn wir im weltlichen Leben Rückenwind haben, also dass wir vielleicht gut, dass es uns zu gut geht, dann vergessen wir vielleicht oft, den himmlischen Vater dafür zu danken. Und man da denkt vielleicht, dass das ja alles so geplant war. Aber wenn uns das irdische Leben vielleicht doch nicht so nach unseren Plänen verläuft und wir Schmerzen und Angst und vielleicht auch Beklemmung spüren müssen, dann kann es auch passieren, dass man sich auch inmitten einer großen Menschenmenge einsam fühlt. Junge Menschen denken vielleicht, dass sie keinen Schulplatz oder keinen Beruf oder Partner finden, wenn diese Pläne nicht ganz sich so verwirklichen, wie wir uns es selbst gedacht haben. Und nicht in diesem Zeitplan, den wir uns gewünscht hätten. Der himmlische Vater lässt manchmal Krankheit und Leid zu. So kann es in guten Zeiten vorkommen, so kann es selbst in guten Zeiten zu finanziellen Schwierigkeiten kommen. Schaffen wir es auch in diesen schwierigen Situationen immer mit dem zufrieden zu sein, was der himmlische Vater uns auf den Lebensweg zulässt? Oder kommt es vor, dass wir vielleicht unzufrieden mit den Plänen des himmlischen Vaters sind und vielleicht sogar dem himmlischen Vater Rat geben möchten, wie er diese irdischen Angelegenheiten in unserem Leben am besten zu regeln hätte. Solche Nörgler sind wir eben auf dem Weg des Glaubens. Trotzdem kommt Jesus an unsere Seite. Wir sind bisher von zuvor vorgehört, besonders eine Stelle ist mir in Erinnerung geblieben, als ein Bruder seiner Predigt die folgenden Worte gesagt hat. Auch wenn das eine Mutter zu ihrem kleinen Mädchen sagte, auch wenn du, Mama, auf wütend bist, wird Jesus nicht böse. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass auch wenn wir in Glaubensfragen ungeschickt und langsam sind, kommt Jesus an unsere Seite und tröstet uns durch die Versprechen im lebendigen Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Das ist der Kern dieser Versprechen. Und das steht auch heute Abend in den Glauben erlangst und alle deine Sünden ganz aus Gnade im Namen und Blut Jesu vergeben sind. Das so dürfen wir getrost im Glauben bleiben. Und ich möchte auch fragen, ob ich selbst meine Sünden vergeben glauben darf. So möchte ich zusammen mit euch glauben. In Jesu Namen. Amen. Wir haben die Predigt von Mika Dachgola gehört, übersetzt auf Deutsch von Nathalie Meyer. Wir singen das Lied 375. Während der Predigt wird auf dem Zentralplatz und im Versammlungszelt die Kollekte gesammelt.